SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Israel will die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Das hat die israelische Armee mitgeteilt. Vorher hatten sich Israel und die Terrororganisation Hamas gegenseitig Angriffe vorgeworfen. Einzelheiten von Christina Trautwein aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die israelische Armee warnte auf einer über den Messenger-Dienst Telegram verbreiteten Nachricht gleichzeitig davor, dass sie auf jeden Verstoß durch die islamistische Hamas entschieden reagieren werde. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas war gestern in Gefahr geraten. Das israelische Militär hatte bekannt gegeben, eine Angriffswelle auf Ziele der Hamas geflogen zu haben. Dabei soll es Dutzende Tote gegeben haben. Zuvor hatte Israel der Terrorgruppe vorgeworfen, israelische Soldaten erschossen zu haben. Die Hamas bestreitet das.
Deutschland und Island wollen in Zukunft enger bei der Verteidigung zusammenarbeiten. Bundesverteidigungsminister Pistorius und die isländische Außenministerin Gunnarsdóttir haben dazu eine Absichtserklärung unterschrieben. Aus Reykjavik berichtet Oliver Neuroth.
Es geht vor allem um die militärische Schifffahrt. Verteidigungsminister Pistorius kann sich vorstellen, dass die deutsche Marine künftig stärker im Nordatlantik eingesetzt wird und zum Beispiel die moderne Hafeninfrastruktur Islands nutzt. Pistorius nennt Island einen wichtigen Logistikpunkt für die deutsche Marine und das Einfallstor zur Arktis, ein Gebiet, das nach den Worten des Ministers auch im Visier Russlands ist. Neben Schiffen plant Deutschland auch spezielle Flugzeuge nach Island zu schicken, konkret den Seeaufklärer P-8 Poseidon. Die deutsche Marine hat das erste Exemplar des Flugzeuges gerade bekommen, 7 weitere sollen folgen. Verteidigungsminister Pistorius setzt seine militärpolitische Reise heute fort und fliegt nach Kanada.
Vor seiner Abreise aus Deutschland war Pistorius ja vor allem mit der jüngsten Debatte über eine neue Wehrpflicht beschäftigt. Prominente Mitglieder der Grünen machen sich nun für ein gesellschaftliches Pflichtjahr für junge Erwachsene stark. Auf dem Grünen Bundesparteitag Ende November soll dafür ein Antrag gestellt werden. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Klaus Regineck.
Der Vorschlag sieht vor, dass alle das Gesellschaftsjahr nach der Schulzeit und bis zum 28. Lebensjahr absolvieren müssen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Dienst solle mindestens 9 und höchstens 12 Monate dauern. Dabei könnten die Teilnehmer frei wählen, ob sie zur Bundeswehr, in den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz oder in soziale Einrichtungen gehen wollten. In der Begründung heißt es, der Gesellschaftsdienst könne vermitteln, dass Freiheit und Demokratie eine Aufgabe sei, die alle gemeinsam tragen müssten. Unterstützt wird der Antrag bislang von 89 teils prominenten Parteimitgliedern, darunter sind die Bundestagsabgeordneten Hofreiter und Al-Wazir.
Die Debatte über einen neuen Wehrdienst fällt ja in eine Zeit, in der die Sicherheit Deutschlands und Europas bedroht sind. Das wurde zuletzt auch immer wieder deutlich, als Drohnen in der Nähe von Flughäfen gesichtet wurden. Am frühen Sonntagabend gab es in Spanien einen neuen Vorfall. Der Flughafen von Palma de Mallorca war zeitweise lahmgelegt, weil Beobachter dort eine Drohne gemeldet hatten. Mehrere Flieger konnten am Abend nicht wie geplant landen. Unser Spanien-Korrespondent Hans-Günther Kellner berichtet.
Nach Informationen der Flughafenverwaltung AENA war der Flughafen ab 19 Uhr für 35 Minuten gesperrt. Mehrere Flüge wurden auf die Flughäfen der Baleareninseln Ibiza, Menorca und der Stadt Barcelona umgeleitet oder trafen erst mit Verspätung auf Mallorca ein. Gegen 19.30 Uhr wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen. Der Flughafenverwaltung zufolge sind insgesamt 8 Flüge umgeleitet worden, unter anderem aus Hannover, Düsseldorf und Salzburg. Außerdem aus spanischen Städten wie Madrid, Sevilla und Oviedo. Das wird auch aus der Tracking-App Flightradar ersichtlich.
Und wir bleiben in der Luftfahrt. Am Flughafen Hongkong hat es in der Nacht ein Unglück gegeben. Eine Frachtmaschine kam dort von der Landebahn ab und rutschte ins Meer. Die Behörden melden 2 Tote. Unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
Auf Bildern ist zu sehen, wie ein Frachtflugzeug teilweise im Meer liegt, das Heck abgetrennt. Eine Boeing 747 Frachtmaschine aus Dubai prallte nach lokalen Medienberichten auf der nördlichen Landebahn auf ein Bodenfahrzeug und stürzte dann ins Meer. 2 Mitarbeiter des Bodenpersonals, die sich während des Zusammenstoßes im Fahrzeug befanden, sind Medienberichten zufolge tot. Die 4 Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs wurden demnach gerettet und blieben unverletzt. Warum das Flugzeug von der Landebahn abkam, ist noch unklar. Derzeit laufen Untersuchungen an der Unfallstelle. Die betroffene Landebahn ist gesperrt. Die beiden anderen Landebahnen des Flughafens in Hongkong sind weiter in Betrieb.
In Bolivien wurde gestern ein neuer Präsident gewählt und der Wahlsieger heißt Rodrigo Paz. Der Senator der Christlich-Demokratischen Partei setzte sich in der Stichwahl gegen den rechtsgerichteten Ex-Präsidenten Quiroga durch und holte mehr als 54% der Stimmen. Das teilte die bolivianische Wahlbehörde nach Auszählung von mehr als 97% der Stimmen mit. Mehr von unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Mit dem Slogan Kapitalismus für alle warb Rodrigo Paz im Wahlkampf für eine soziale Marktwirtschaft und er versprach, gegen die Korruption anzukämpfen. Der 58-jährige Sohn von Ex-Präsident Jaime Paz Zamora will zudem mit einer Steuerreform der Industrie des Landes zum Aufschwung verhelfen. Bolivien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der Treibstoff ist knapp, die Staatskasse leer und die Inflation so hoch wie seit 25 Jahren nicht. Dafür straften die Wählerinnen und Wähler bereits im ersten Durchgang im August die linke Bewegung zum Sozialismus Maß ab. Die einst von Ex-Präsident Evo Morales gegründete Partei hatte Bolivien 20 Jahre lang regiert. Rodrigo Paz hat angekündigt, dass er eine auf Konsens basierende Regierung bilden wolle, um das Land voranzubringen. Für die USA, China, aber auch Europa könnte eine wirtschaftsliberale Regierung neue Chancen eröffnen. Bolivien hat die größten Lithiumvorkommen der Welt und braucht dringend frische Devisen.
Wir schauen jetzt nach Frankreich. Politiker dort reagieren entsetzt auf den spektakulären Juwelenraub aus dem Pariser Louvre. Dabei haben die Täter wertvollen Schmuck aus der Napoleon-Sammlung erbeutet. Innenminister Nunez sprach von unschätzbaren Werten. Präsident Macron sagte, man werde alles tun, um die Täter vor Gericht zu stellen und die Schmuckstücke zurückzubringen. Unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker berichtet.
Der Diebstahl im Louvre sei ein Angriff auf das französische Kulturerbe, so Präsident Emmanuel Macron über die Nachrichtenplattform X. Die rechtsnationale Partei Rassemblement National sprach von einer Demütigung für Frankreich, der sozialistische Ex-Präsident François Hollande von möglichen ausländischen Drahtziehern. Bei dem filmreifen Einbruch im Louvre wurden 8 historische Schmuckstücke erbeutet. Die Täter verschafften sich Zugang über einen Balkon, an den sie zuvor eine Hebebühne gefahren hatten. Innerhalb von wenigen Minuten hatten sie 2 Vitrinen in der ersten Etage des Louvre geplündert und waren anschließend mit Motorrollern davongefahren.
In Ravensburg ist am Abend die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Oberschwabenschau zu Ende gegangen. 62.000 Besucherinnen und Besucher wurden laut Veranstalter an den 5 Messetagen gezählt, etwas weniger als im Vorjahr. SWR-Reporterin Stefanie Baumann berichtet.
Höhepunkt war die traditionelle Bauernkundgebung. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Haug von der CDU sprach mit rund 600 Landwirtinnen und Landwirten über die Zukunft in der Landwirtschaft. Von Seiten der Bauern gab es viel Kritik. Zu viele Vorschriften und Auflagen würden die Arbeit in der Landwirtschaft erschweren, hieß es von Teilnehmern der Kundgebung. Die Oberschwabenschau in Ravensburg mit in diesem Jahr 500 Ausstellern gilt als größte Landwirtschafts- und Verbrauchermesse im Land. Die Themen reichten von moderner Melktechnik über Photovoltaik auf dem Acker bis hin zu artgerechtem Hundefutter.
Bahnpendler zwischen Koblenz und Trier brauchen ab heute mehr Zeit auf der Moselstrecke. Grund dafür sind Bauarbeiten. Statt der Züge fahren dort Busse. Die brauchen bis zu 40 Minuten länger als der Zug. Wenn bei den Sanierungsarbeiten alles nach Plan läuft, fahren dann heute in einer Woche, also dem ersten Schultag nach den Herbstferien in Rheinland-Pfalz, alle Züge wieder normal. Wir kommen zum Sport. In der Formel 1 hat der amtierende Weltmeister Max Verstappen in der Nacht den Grand Prix der USA gewonnen. Seine Konkurrenten im WM-Kampf, die McLaren-Piloten Norris und Piastri, hatten Probleme auf dem Kurs in Austin, Texas. Sportreporter Achim Scheu fasst das Rennen zusammen.
Der Red Bull-Pilot macht weiter Punkte gut auf die in der Fahrerwertung vor ihm liegenden McLaren. Den des gesamtführenden Oscar Piastri, in Austin 5. und Lando Norris, der Platz 2 belegt. Noch auf dem Podium der Ferrari von Charles Leclerc als 3. Der deutsche Nico Hülkenberg im Sauber fährt mit Platz 8 in die Punkte. Das Formel-1-Fazit des Grand Prix in den USA. Max Verstappen fährt fehlerfrei derzeit, sein Auto top. McLaren strauchelt, vor allem die Fahrer zeigen Nerven. Piastri hatte Ende August noch 104 Punkte in der Fahrer-WM-Vorsprung auf Verstappen. Jetzt sind es noch 40. Alles läuft auf ein großartig spannendes Finale hin.
Von der Formel 1 zum Fußball. In der Bundesliga hält die Auswärtssiegserie der TSG Hoffenheim an. Die Kraichgauer gewannen am Abend bei St. Pauli mit 3:0. Für St. Pauli war es die 4. Pleite in Folge. Die Hamburger rutschten auf Tabellenplatz 14 ab. Hoffenheim steht nun auf Platz 8. Nach den Schlägereien zwischen Anhängern des Karlsruher SC und des 1. FC Kaiserslautern nach dem Südwestderby im Karlsruher Stadion am Samstag geht die Aufarbeitung weiter. Bei den Verantwortlichen beider Zweitligavereine gibt es unterschiedliche Auffassungen über das, was passiert ist, berichtet SWR-Sportreporter Sebastian Zobel.
Streitpunkt ist unter anderem das Verhalten des Karlsruher Stadionsprechers. Dieser hat nach Ansicht des FCK die Situation angeheizt, statt sie zu deeskalieren. Er forderte zunächst ausschließlich die FCK-Fans immer wieder dazu auf, in ihrem Block zu bleiben und äußerte mehrfach sein Unverständnis über deren Verhalten. Erst zu einem späteren Zeitpunkt hatte er auch die Karlsruher Anhänger zurechtgewiesen. Diese waren zuvor teilweise vermummt in Richtung des Gästeblocks gestürmt. Der Karlsruher SC zeigte sich in einem Statement irritiert über die Kritik an seinem Stadionsprecher. Dieser habe konsequent an Fairness und Gewaltfreiheit appelliert.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute regnet es zeitweise. In Württemberg ist zunächst trocken. Bis Mittag trocknet es dann auch in Rheinland-Pfalz weitgehend ab. Der Nachmittag verläuft dann zunächst meist trocken. Später entstehen wieder ein paar Schauer. Den ganzen Tag über halten sich dichte Wolken. Die Sonne kommt kaum heraus. Die Temperaturen erreichen heute 12 Grad im Westerwald bis 17 Grad an der Ahr sowie 18 Grad am Kaiserstuhl. Morgen und am Mittwoch ist es überwiegend bewölkt. Gelegentlich scheint die Sonne, regional sind Schauer möglich. Dazu wird es windig.
SWR aktuell, Hintergrund.
Ob bei Porsche, Mercedes oder ZF Friedrichshafen. In der Autoindustrie im Südwesten werden gerade massiv Stellen abgebaut. Wenn man alle Pläne mal zusammenrechnet, dann landet man bei zehntausenden Jobs. Das zeigt, die Autoindustrie steckt in einer gewaltigen Krise. Und dabei hängt gerade im Südwesten viel an dieser Branche. Wie kommt sie wieder in Gang? Inwiefern müssen sich Unternehmen und Beschäftigte neu aufstellen? Und welche Chancen bietet diese Krise für unseren Wirtschaftsstandort? Darüber wollen wir in dieser Woche sprechen, in unserer Serie Entlassen, Sparen, Neuanfangen. Um den Umbruch in der Branche und diese Krise erstmal ein bisschen zu umreißen, haben wir Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion um ihre Einschätzung gebeten. Von wie vielen Jobs reden wir denn in der Autoindustrie im Südwesten, die abgebaut werden sollen? Welche Größenordnung?
Also allein, wenn man die Ankündigung der großen Unternehmen aus den letzten Tagen und Wochen mal zusammenrechnet, dann kommt man auf tausende Stellen, die in der Autoindustrie im Südwesten in den nächsten Jahren wegfallen sollen, Stand jetzt. Gut möglich, dass da auch noch was dazukommt. Bei den aktuellen Zahlen, die wir da gerade hören, ist nicht immer ganz klar, welche Standorte wie stark betroffen sind. Manchmal gibt es halt auch Angaben für ganz Deutschland. Aber klar, Baden-Württemberg ist einer der wichtigsten Standorte für die Autoindustrie in Deutschland. 500.000 Menschen arbeiten in diesem Bereich und deshalb sind wir im Südwesten natürlich besonders davon betroffen, wenn in der Branche insgesamt Arbeitsplätze wegfallen.
Schauen wir mal auf ein paar Unternehmen im Südwesten, die planen, Stellen zu streichen. Wer hat denn da was angekündigt?
Also ich denke, am meisten hat viele vermutlich die Ankündigung von Bosch schockiert. Da sollen ja insgesamt mehr als 20.000 Jobs in Deutschland wegfallen. Davon sind natürlich auch sehr viele Standorte in Baden-Württemberg betroffen, in Stuttgart zum Beispiel oder in Bühl. Der Technologiekonzern, der will auch ganze Werke schließen, in Bretten das Neff-Werk oder das Werk für Elektrowerkzeuge in Leinfelden-Echterding. Auch bei Porsche sollen fast 2.000 Jobs in der Region Stuttgart wegfallen, bei Opel sollen es in ganz Deutschland etwa 4.000 sein. ZF Friedrichshafen, der Zulieferer, will 14.000 Stellen in Deutschland abbauen und bei Mercedes, das mutmaßen zumindest Insider, könnten insgesamt bis zu 20.000 Arbeitsplätze in Deutschland auf dem Spiel stehen. Der Hersteller selbst, der nennt ja keine konkreten Zahlen, er hat aber allen Mitarbeitenden in der Verwaltung ein Abfindungsangebot gemacht. Wie viele das bisher angenommen haben, dazu sagt Mercedes nichts. Also es sind ein paar Beispiele für Unternehmen im Südwesten, die eben angekündigt haben, Arbeitsplätze zu streichen. Es gibt natürlich noch einige andere, vor allem auch kleinere Unternehmen, über die natürlich auch viel seltener berichtet wird. Aber was man auch ganz klar sagen muss, betriebsbedingte Kündigungen, die gibt es in den allermeisten Fällen nicht oder zumindest noch nicht. Das heißt, momentan versuchen die Konzerne, ihre Mitarbeitenden zum Beispiel mit Abfindungsangeboten zu motivieren, sich was Neues zu suchen oder Jobs, die wegfallen, die werden einfach nicht mehr neu besetzt.
Welche Art von Jobs sind denn von diesen branchenweiten Abbauplänen betroffen?
Also die Arbeitsmarktexperten und Gewerkschaftsleute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dieser Stellenabbau momentan, der zieht sich wirklich durch alle Bereiche. Also Mitarbeiter in der Produktion sind genauso betroffen wie ITlerinnen oder Personaler. Es geht um Stellen von, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz normalen Mitarbeitenden, aber eben auch um Führungskräfte. Und natürlich spielt auch künstliche Intelligenz eine Rolle, also Jobs, die teilweise von der KI erledigt werden können, die können natürlich im Unternehmen leichter reduziert werden. Und was man auch sagen muss, in der Autoindustrie, da werden zurzeit natürlich viele Stellen gestrichen, aber in der Energiewirtschaft zum Beispiel oder auch im Bereich Verteidigung, da werden nach wie vor Leute gesucht. Und da ist es dann eben entscheidend, wie Mitarbeitende qualifiziert sind. Also je höher die Qualifikation, desto leichter finden die Leute dann auch eine neue Beschäftigung in einem anderen Bereich.
In der Berichterstattung über die Stellenstreichungen geht es nun oft um die großen Konzerne wie Mercedes, Porsche oder Bosch. Aber was hängt denn noch alles dran an der Autoindustrie? Welche anderen Branchen sind davon abhängig?
Ja, sehr viele. Also an Herstellern wie Mercedes oder Porsche, da hängen natürlich erstmal die Zulieferer, also Firmen wie Bosch. Aber die haben dann auch wieder Zulieferer und die werden ihrerseits auch wieder beliefert. Also diese Krise, die zieht wirklich sehr weite Kreise und davon betroffen sind auch ganz andere Unternehmen. Also ich mache mal ein Beispiel, die Handwerker vor Ort oder auch Bäcker, Metzger, Cafés, die alle bekommen es natürlich irgendwie zu spüren, wenn die Lage in der Autoindustrie schlecht ist. Und auch ganz andere Branchen, also zum Beispiel der Maschinenbau, sind teilweise abhängig von der Autoindustrie. Und natürlich merken es auch die Kommunen, also die Städte und Gemeinden, wenn es in der Autoindustrie nicht läuft, weil ihnen dann Gewerbesteuern wegbrechen und sie weniger Geld zur Verfügung haben, zum Beispiel um Straßen zu sanieren oder Kitas zu bauen.
Informationen und Einschätzungen waren das von Geli Hensoldt aus unserer Wirtschaftsredaktion zur aktuellen Krise in der Autoindustrie, die sehr weite Kreise zieht, wie wir gerade gehört haben. Welche Chancen diese Krise bietet, darüber sprechen wir die ganze Woche über in unserer Serie Entlassen, Sparen, Neuanfangen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Brüssel treffen sich heute die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten. Auf der Tagesordnung steht einmal mehr der Krieg in der Ukraine und vor allem, wie sich US-Präsident Trump weiter gegenüber Russland verhalten wird. Unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt ordnet die Ausgangslage ein.
Das Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest ist zwar noch nicht sicher, aber allein die Ankündigung stellt Europas Außenminister vor Probleme. Die meisten hatten gehofft, dass der amerikanische Präsident nach dem Scheitern all seiner Friedensbemühungen mit Putin wieder an der Seite der Europäer steht, aber das ist nun wieder fraglich. Dagegen feiert Ungarns Regierungschef Viktor Orbán Putins Einladung als seinen persönlichen Erfolg. Die EU-Außenminister wollen heute in Luxemburg trotzdem versuchen, gegen Russland neue Sanktionen durchzusetzen. Und sie wollen ausloten, ob das russische Staatsvermögen, das auf europäischen Banken angelegt ist, künftig genutzt werden kann, um Waffen für die Ukraine zu finanzieren.
Deutschlands größter Marineschiffbauer ThyssenKrupp Marine Systems geht heute an die Börse. Das Unternehmen soll im Prime Standard an der Frankfurter Börse gelistet werden. Es ist mit mehr als 8000 Mitarbeitern nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht nuklear betriebene U-Boote. Darüber hinaus baut ThyssenKrupp Marine Systems Fregatten und Korvetten. Vor dem Oberlandesgericht in München beginnt heute erneut der Prozess gegen den früheren Karlsruher Bundestagsabgeordneten Axel E. Fischer. Dem 59-jährigen CDU-Politiker wird im Zusammenhang mit der sogenannten Aserbaidschan-Affäre im Europarat Bestechlichkeit vorgeworfen. Der Prozessauftakt war vor 2 Wochen verschoben worden, weil Fischers Ehefrau als Wahlverteidigerin nicht erschienen war. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International wirft Fischer Verzögerungstaktik vor. Die Parteiführung der CDU setzt heute ihre Klausurtagung fort. Seit gestern berät die Spitze um Parteichef und Kanzler Merz über den Kurs der Partei. Einzelheiten dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten Dietrich Karl Meurer.
Vor 5 Landtagswahlen im kommenden Jahr dreht sich die Klausur vor allem um die Frage, wie die Christdemokraten mit der immer stärkeren AfD umgehen sollen. Zuletzt gab es aus den Reihen der Partei Forderungen nach einer Aufweichung der sogenannten Brandmauer. Doch CDU-Chef Merz hatte vor Beginn der Klausur noch einmal klargestellt, dass unter seiner Führung keine Zusammenarbeit mit der AfD stattfinden wird. Für den Vormittag ist eine Pressekonferenz angekündigt, auf der über die Ergebnisse berichtet werden soll.
Mit Blick auf die steigenden Umfragewerte der AfD und den Stress innerhalb der Regierungskoalition hat die CDU vielleicht gerade also nicht allzu viele Gründe, um zu feiern. Einen gibt es aber heute. Vor 75 Jahren, am 20. Oktober 1950, traf sich die CDU zu ihrem ersten Bundesparteitag. Gedanken dazu von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das waren noch Zeiten 1950. Weit vor meiner Zeit und vielleicht auch weit vor Ihrer, liebe Hörerinnen und Hörer. Trotzdem kann ich mir das gut zusammenreimen, wie das war. Damals war das Stadtbild noch in Ordnung. Friedrich Merz hätte seine wahre Freude gehabt. Der kam nur leider erst 5 Jahre später zur Welt. Aber zurück zum 20. Oktober 1950. Zurück nach Goslar ins Odeon-Theater. Dort lautete das Motto Einigkeit und Recht und Freiheit. Ach, da hat man doch gleich eine Melodie im Kopf. Geben Sie es zu, Ihnen wird gerade warm ums Herz. Friedrich Merz hat jetzt sicher eine Träne im Auge. Eine ziemlich große, würde er sich die Zahlen dieses Parteitags anschauen. 386 Männer. Also, pardon, 386 Delegierte, aber zu mehr als 95% alles echte deutsche Männer. Auch der Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen, der den Parteitag eröffnet hat, ein Theologe und Oberkirchenrat. Damals wurde das C eben noch groß geschrieben. Falls Sie jetzt ein bisschen wehmütig werden, keine Sorge. Manche Dinge ändern sich nicht. Der Frauenanteil in der CDU zum Beispiel stagniert seit 20 Jahren. Und um alles, was sich verändert, wie das Stadtbild, will sich Merz ja jetzt kümmern.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.